Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Das sind heute die Brüder Christoph und Robert Harting. Beide in Cottbus geboren, dann ging es aber für den Leistungssport nach Berlin und die Olympiasieger im Diskuswerfen sind dort hängen geblieben. Robert, wie würde da jetzt idealerweise Ihr Sonntagvormittag zu Hause aussehen?
Bei mir würde es so aussehen, dass ich wahrscheinlich den zweiten Kaffee getrunken habe, ein linkes Bein auf meinem Esstisch habe und rausgucke und mir dann auffällt, dass ich jetzt bald wieder Gartenarbeit machen muss, so in etwa. Und meine Kinder toben natürlich rum und haben wahrscheinlich mich schon ein paar Mal eingefordert.
Ich wollte gerade sagen, die haben Sie wahrscheinlich schon geweckt, ne?
Ja, das sowieso. Ja, das findet ja viel früher statt. Ja, das findet ja so ungefähr 6.30 Uhr statt, im Mittel, sage ich jetzt mal früher, mal später. Aber ja, das ist ganz cool. Ich bin auch Frühaufsteher, mich stört das gar nicht. Also mich nicht. Es gibt ja andere in der Familie, also mich stört es nicht.
Ist damit der Christoph gemeint, ja, dass er nicht so der Frühaufsteher ist?
Ich weiß nicht, als Eule geboren, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wenn der Wecker vor um 8 klingelt, da bin ich völlig out of order, da muss ich erstmal so Processing Life begreifen, dass ich irgendwie am Leben teilnehmen muss, ja.
Funktioniert die Lunge nicht, ja. Das Gehirn nicht.
Es wirklich dauert seine Zeit, bis ich dann ansprechbar bin. Ja, aktuell, wie sehen Sonntag bei mir aus? Jetzt gerade schlafe ich, beziehungsweise bin gerade ins Bett gegangen, bin gerade eingesetzt im Praktikum Bundespolizei und kämpfe mich von einer Nachtschicht durch die nächste und da ist der Biorhythmus natürlich völlig, lebt seinen eigenen Film, sag ich mal.
Im Eimer, kenne ich.
Da kommst du halt irgendwie um 8 nach Hause, noch mit halb offenen Augen und schälst dich dann ins Bett.
Morgens um 8.
Genau, morgens um 8 und dann, wenn man Glück hat, schläft man halt durch bis 15, 16 Uhr, dann wird die nächste Nachtschicht einfacher und wenn nicht, dann wirst du halt dreimal wach unterwegs um 11 und um 13 Uhr und das sind dann immer die Tage, die dann nicht so schön sind für die kommende Schicht. Und wenn ich gerade nicht in der praktischen Verwendung wäre bei der Bundespolizei, dann wäre das so eine super angenehme Zeit zum Frühstück.
Mhm. Aber Robert hat es da ein bisschen einfacher. Gartenarbeit habe ich gehört. Machen Sie das gerne, buddeln? Oder ist das eher so, ich muss?
Buddelst du gerne, keine Frage.
Ich mache das gerne.
Ich weiß es nicht, wie soll man das sagen? Ich leide unter visuellen Beeinträchtigungen, die ich sehe, beziehungsweise nicht ich habe visuelle Beeinträchtigungen, sondern ich leide, wenn ich Dinge sehe, die einfach in keiner gewissen Ordnung entsprechen und so ist es ja im Garten öfters mal, im Rasen mit irgendeinem Unkraut und sonst irgendwas. Andere sagen dazu spießig, ich leide einfach nur visuell. Und das sieht man ja dann, ne? Wenn man irgendwie da vorbeigeht immer wieder und dann leider diese Flecken mal hat, oh Gott, guck da bloß nicht hin. Also jeder kennt es ja, keine Ahnung, wenn es irgendwie, kann auch die Küche sein bei anderen oder das Schlafzimmer, irgendwas muss ja immer aufgeräumt werden oder darf nicht unordentlich aussehen. Bei mir ist es halt irgendwie diese Gartensituation, das bringt mich nicht in Spannung und deswegen muss ich das immer bekämpfen. Aber sonst bin ich kein großer Gartenfan.
Also es ist eher so, dass Sie die Ordnung lieben und sagen, das muss jetzt gerade sein und das Unkraut muss weg.
Ich kenne jetzt nicht viele Gewächse, Kräuter, Gemüse und sowas. Also das ist die Basics, sage ich jetzt mal. Aber ich bin da kein großer Fachmann.
Aber Sie können schon Flieder und Rose voneinander unterscheiden.
Wie bitte, wen?
Flieder und Rose.
Ja, das
geht gerade noch.
Das krieg ich morgens früh 6 Uhr hin.
Die beiden Leichtathletikstars Robert und Christoph Harting. Schon als Kinder standen die mit ihren Eltern, den Kugelstoßern Bettina und Gerd, auf dem Sportplatz und schnell hat sich gezeigt, dass sie beide ein Riesentalent sind. Was folgte, waren jahrelange Training und olympisches Gold. Christoph Harting will's auch nochmal wissen. Er will 2024 in Paris wieder im Wurfring stehen. Robert Harting hat dagegen seine Karriere 2018 beendet. Und Robert, ich habe gelesen, Sie finden daran besonders schön, morgens aufzuwachen, ohne dass Ihnen alles wehtut.
Das ist super geil. Also das erste super Gefühl, was so nach dem Sport irgendwie eintritt, ist so, man wacht halt früher und macht die Augen auf und ist einfach nur entspannt wie, oh Gott, bloß gut, du musst jetzt nicht irgendwie zum Training, weil zum Schluss ist es ja eher so, dass vieles wehtut. Aber das Schlimmste ist eigentlich, dass man sich jeden Morgen fragt, unter dem Wissen, dass ja alles wehtut, wie kriege ich den Tag gewuppt? Also erstmal durchhalten, wie kriege ich da auch noch eine Leistung hin, die mich nicht zurückwirft, sondern nach vorne bringt. Und wie ist die Form eigentlich, deine Tagesform? Dieses Abfragen jedes Gelenkes, jedes Muskels, das passiert ja dann innerhalb von so 3-4 Sekunden gleich mal beim Wachwerden eigentlich. Und dann wird gleich innerhalb dieser 3-4 Sekunden der Tag eigentlich schon durchberechnet. Also 14 Uhr wird super schwer, weil du machst das und das. Das heißt, bis dahin musst du jetzt irgendwie mental durchkommen und dann brauchst du dich in voller Stärke. Das ist halt nicht mehr da.
Mhm.
Ist halt geil.
Während Sie das erzählt haben, kam Christoph und hat die ganze Zeit genickt. Sie kennen das also noch so.
Ja, das ist eine ziemlich treffende Beschreibung gewesen tatsächlich. Jetzt noch gepaart mit meiner unglaublich guten Fähigkeit, früh aufzustehen, ist das quasi jeden Morgen Schreckensszenario, was sich genauso abspielt.
Aber wie machen Sie das überhaupt mit Ihren Nachtschichten? Wie kombinieren Sie das? Oder trainieren Sie gerade nicht?
Wir sind durch die, also nach abgeschlossener Ausbildung bei der Bundespolizei, in der Sportschule Chiemsee, sind wir quasi verpflichtet, dazu angehalten, gibt bestimmt charmantere Formulierungen, quasi unseren erlernten Beruf einmal im Jahr dem wirklich nachzugehen, um zum einen abzuchecken, okay, was hat sich rechtlich geändert, was hat sich taktisch geändert, rechtlich deutlich mehr als taktisch, und auch verschiedene Bereiche der Bundespolizei kennenzulernen, um dann nach dem Sport, wenn man dann quasi in den Regeldienst eingliedert, zu wissen, okay, wo will ich landen? Es gibt da verschiedene Abteilungen. In der Zeit des Praktikums läuft es so, dass ich nicht fünfmal die Woche Training habe, sondern vielleicht nur dreimal, vielleicht auch mal viermal, und das quasi mit dem Schichtdienst verbunden wird. Das heißt, vor der Nachtschicht trainieren ist absoluter Rotz, weil man dann die Nacht um drei, um vier
schafft man nicht
kommt mehr. Der Mann mit dem Hammer und sagt danke. Und deswegen trainiere ich gleich nach der Nachtschicht, also komme dann quasi so 6:30 raus und bin dann um 7:30 beim Training. Da kann ich dann nach anderthalb Stunden bin ich da, bin ich wach, kann ich noch konzentriert arbeiten. Dann habe ich mein Limit erreicht und dann schleppe ich mich irgendwie nach Hause, ab ins Bett und bin dann auch nicht mehr zu gebrauchen. Bei Spätschichten ist es genau andersrum. Da, es ist eigentlich so ein normaler Tagesablauf. Ja, beginnt irgendwie gegen 14 Uhr, geht bis 22 Uhr. Das ist so, in der Zeit ist man in der Regel wach, ist man fit, macht man sowieso was. Und bis 14 Uhr kann man Vormittag auch nochmal entspannt trainieren, sodass man davor nochmal einen kleinen Nap machen kann, so auf einer halben Stunde. Und man entspannt in die Schicht geht. Also ist der normale Biorhythmus quasi.
Die beiden Brüder waren, beziehungsweise sind, eine Attraktion in der Sportwelt, kann man so sagen. Denn beide haben es in der Disziplin Diskuswerfen an die Weltspitze geschafft. Um dieses Ziel zu erreichen, ist Robert Harting mit 15 von Cottbus nach Berlin gegangen. Als sein Bruder Christoph 17 war, hat er ihn nachgeholt ans Sportinternat. Und wir haben ja eben schon gehört, jeden Tag Training. Da wacht man morgens auf und checkt erstmal seinen Körper. Wo tut heute was weh und wie komme ich durch den Tag? Und als Nicht-Sportler frage ich mich da, wo bleibt da der Spaß? Warum macht man das?
Ja, Spaß. Also Spaß ist eigentlich im Leistungssport dann im Erfüllungsmoment. Ne? Also klar hast du auch so viele, du siehst viele Kohorte, sind ja auch immer andere Sportler, alle leiden irgendwie ähnlich und daraus entwickelt sich dann quasi in der im Kollektiv auch so der
gemeinschaftliches
Spaß.
Leiden und der gemeinschaftliche
ja,
Spaß.
Ja, genau, also ein bisschen dieser Wahnsinn und dieses, sag mal, die Verzweiflung entwickelt dann ja auch quasi Spaß und kreative Momente, das ist ja auch cool so. Ja, dann ist das, man lebt so ein bisschen auch so, also ich, bei mir war es so, man lebt so ein bisschen von der Erfolgserlösung einfach, ne, dann fühlt man sich halt einfach krass gut die ganze Zeit. So blöd ist natürlich, wenn man dann so ein kleines ökonomisches Prinzip draus macht und sich Erfolg quasi immer wiederholt, um sich gut zu fühlen. Kleines doch Potenzial so. So war es bei mir. Und Freude bringen ja auch die den Sport für sich erleben und mit dir kommunizieren. So, ne? Also da merkt man quasi, dass du ja wirkst. Du wirkst ja für dich eher als selber, als Sportler. Aber du veränderst ja Dinge bei anderen Menschen, die ja per se nicht in deiner Absicht liegen, weil du willst ja deine Leistung bringen, aber es passiert trotzdem so. Und das ist ja auch ein cooles Erlebnis und das trägt halt auch.
Mhm. Haben Sie jemals bereut, dass Sie 2018 aufgehört haben? Kommen die Momente, dass Sie dann sagen, ach Mensch, ich würde gerne nochmal, gerade jetzt, wo Leichtathletik fest in Deutschland war, erst die EM in München, dann ist da...
Ich habe ja auch beim Fest aufgehört, also 2018 war ja auch die EM, war ja fest. Ich muss sagen, hinterher jetzt überhaupt nicht bereut, weil ich habe geile Kinder, die hätte es wahrscheinlich nicht gegeben. Und dann kam ja Corona und so. Ich fand das schon ziemlich unsportlich. Das ist schon schwierig.
Es bremst einen
ganz
schön aus.
Also ich wäre dann quasi, ich habe 34, 18, ich wäre 36 geworden. Ich hätte meine letzten Jahre mit Corona verbracht. Und da fällt es extrem schwer, sich überhaupt so zu motivieren. Also wir haben ja gerade davon gesprochen, was alles so wehtut und so. Man muss sich jeden Tag da durchquälen. Das zermürbt einfach. Das wäre schon hart gewesen. Mhm. Ich habe ja... Ein Satz dazu, mein ewiger Konkurrent quasi aus Polen, Piotr, dem hat das genau getroffen. Der wollte Olympia 2020 aufhören, 2 Jahre nach mir, obwohl er ein Jahr älter ist. Und das hat sich verschoben. Mhm. Und dann musst du dann da alles nochmal da ein Jahr weiter tragen. Das ist der echte Wahnsinn. Ne? Und deswegen bin ich überhaupt nicht traurig. Und ich würde es nochmal kurz abrunden.
Im Gegenteil, Glück gehabt.
Ja, richtig.
Unvergessen, wie Robert Harting 2012 in London das olympische Gold als Diskuswerfer gefeiert hat. Da hat er sich das T-Shirt zerrissen. und habe mit der deutschen Fahne um die Schultern glatt noch einen Hürdenlauf hinterhergelegt. Die Bilder, die kennen Sie bestimmt auch. Und 4 Jahre später, 2016, musste er dann die Goldmedaille seinem jüngeren Bruder Christoph überlassen. Der hatte die 2-Kilo-Scheibe sogar noch mal etwas weiter geworfen auf 68,37 Meter. Aber wie kam es denn überhaupt, dass Sie beide mit demselben Sport angefangen haben? War das von den Eltern quasi in die Wiege gelegt?
Ich sage immer gern, wir hatten keine Wahl. Es klingt jetzt immer so abgedroschen oder so plakativ, so herzhaft ist es nicht gemeint. Unsere Eltern waren beide Sportler in einer guten alten DDR damals, beide Kugelstoßen gemacht, beziehungsweise Papa, glaube ich, auch mal ein bisschen Diskus werfen. Mama hat später Volleyball gespielt, jedenfalls kannten sie die leistungssportlichen Strukturen und am einfachsten runterbrechen lässt es sich, wir waren sehr aktive Kinder. Ja, das heißt, sehr viel Energie, sehr viel Temperament, die musst du halt irgendwie beschäftigen, ansonsten machen sie ja Dinge, die vielleicht nicht so cool sind. Oh, Mist bauen. Ja, oder irgendwelche Radioantennen von Autos abschrauben. Jedenfalls.
Das war wirklich wichtig.
Das war wirklich wichtig, genau.
Aber damals waren Sie sich noch ziemlich einig, also wenn Sie beide so drauf waren.
Ah ja, es ist das Age Gap, die 6 Jahre, die sind natürlich krass gewesen. Ja, ich kam quasi auf die Grundschule, er hat die Grundschule verlassen und so.
Ja, ja, aber Sie haben schon ähnlich getickt anscheinend.
Ja, klar, wir waren beide voller Energie und mussten halt irgendwas machen, damit wir beschäftigt sind.
Genau, den genetischen Ursprung kann man nicht ausschließen.
Ja, wir essen auch beide gerne Fleisch.
Aber Sie hätten ja sozusagen auch Basketballstar werden können. Also warum ausgerechnet dann Discos? Das aber richtig, wahrscheinlich dann wirklich durch die Eltern, ne?
Ja, gab's in Cottbus nicht.
Ah, gab's nicht. Verstehe.
Also das würde mir nicht einfallen.
Ich glaube, ja, es gibt unterschiedliche quasi Geschichten eigentlich. So deine ist wahrscheinlich so ein bisschen viel, viel schwieriger gewesen, weil du die Varianz gar nicht so hattest.
Ja, null.
Aber man muss schon sagen, also gab einen Altersunterschied und ich habe schon andere Sportarten gemacht. Also ich habe schon Fußball gespielt, ich habe das auch sehr gut, glaubt man nicht so richtig, aber Handball gespielt, das ist auch sehr erfolgreich. Bin aber mit den Trainerautoritäten nicht so richtig klargekommen. Dann bin ich dann erst zur Leichtathletik gegangen. Also meine Eltern hatten jetzt irgendwie das nicht irgendwie verlangt oder sonst irgendwas. Für die war Sport ein funktionierendes, organisiertes System.
Und Sie haben das ja mitbekommen im Elternhaus. Ich glaube, dann wird man ja automatisch dann auch so mitgenommen, genau. Also ist drin.
Und ich weiß noch, wie Christoph beim Wettkampf von Papa einfach über die Bahn geballert ist. Ja, da war er vielleicht 4 oder 5. Es war auch in der Kurve, war richtig schnell und so. Da hat man überall die Adern schon gesehen. Auf jeden Fall.
Da ist Talent in den Beinen.
Ja, auf jeden Fall. Hast du Sport gemacht, als ich jung war?
Du hast keinen Sport gemacht, du bist über die Bahn gelaufen.
Ja, aber Papa hat Sport gemacht.
Ja, klar. Der hat dann noch länger irgendwie so bei etwas so Seniorenwettkämpfe, Abendsportfeste, die es dann gibt.
Habe ich null auf dem Schirm gehört zum ersten Mal.
Ja, sehr klar, das ist auch nicht im Erinnerungsvermögen wirklich drin. Aber da kommt man dann so ran an die Sache. Und Sport, muss man auch sagen, ist ja auch ein geiles Ökosystem. Ich meine, du kommst früh in die Situation rein. Du weißt, was Wettbewerb heißt, du weißt, was Gewinnen, was Verlieren bedeutet, du kennst Zusammenhalt, du kennst Konzentration, Konsequenzen, ja, je nachdem, was man so macht. Es ist halt irgendwie noch ein rundes, sauberes Ökosystem, was so für das Erwachsenwerden eigentlich ziemlich ideal ist. Ja, jetzt auch Papa muss auch überlegen, bringt man die Kinder in den Sport?
Na, ist jetzt noch ein bisschen früh.
Ja klar, aber ich würde das immer wieder tun, weil es irgendwie cool ist.
Ist ja auch gut fürs Körperbewusstsein, wenn Kinder Sport machen.
Ja, sowieso, also gar keine Frage.
Aber
es ist halt auch
eine
geistige Gesundheit, die entsteht und geistige Entwicklung ist halt auch super nutzbar fürs spätere Leben. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Hauptlos, was man dabei gewinnt.
Also die Zwillinge von Robert Harting können sich schon mal freuen, der Sport wartet schon. Aber die 2 sind ja noch keine 4 Jahre alt, das wird noch etwas dauern, bis der Nachwuchs antritt. Wir haben ja eben schon über Ihre Anfänge in Cottbus gesprochen, aber neben dem Sport war es keine einfache Zeit in Ihrer Kindheit und Jugend. Christoph, Sie haben mal gesagt, ich weiß, wie es ist, ohne Strom zu leben.
Wir hatten es sehr hart zum Teil, gerade weil unsere Mutter Alleinverdienerin war über einen gewissen Zeitraum. Und ist natürlich bei so großen, aktiven Kindern und es war schwer, Punkt. Es ist das gar nicht so austhematisieren bzw. überdramatisieren oder dramatisieren als solches. Es war eine Zeit im Leben, die hat uns geprägt, die hat uns nachhaltig geprägt und das haben wir mitgenommen.
Wollte ich gerade sagen, das prägt. Inwiefern, dass Sie heute bescheiden sind und zu schätzen wissen, was Sie haben oder dass Sie im Gegenteil sagen, so jetzt haue ich richtig raus, weil ich es mir jetzt leisten kann.
So Memento Russisch, ne? So Memento Mori.
Ja, Memento Mori.
Ja, ich bin eher noch sparsam. Ich kann mit Geld, also ich kann mit Geld gut umgehen, bin aber eher so ein Zusammenhalter.
Was jetzt auch wichtig ist bei den Preisen.
Ja, klar. Ja, wenn man was hat irgendwie so, ne, das ist halt schwierig. Und Cottbus ist irgendwie, das hat ja uns geprägt und hat uns, ist ja auch Antrieb und, sag ich mal, so ein bisschen auch, wie soll man sagen, so eine Für- und so eine Anti-Energie gleichzeitig, ne? Also die Für-Energie, klar. Also,
du hattest Für-Energie?
Nee, Naturenergie ist so, also ich meine damit, weil wir daher kommen oder weil ich daher komme, kann ich es total jeden Tag, jede Sekunde schätzen, in Berlin zu leben oder woanders zu leben, da wo ich möchte. Ich bin vielleicht der bessere Berliner als der gebütige. Weil ich, ja, ist so, weil ich einfach der, ja, das ist einfach, weil ich den Unterschied kenne.
Ja.
Wenn ich nach Cottbus fahre, freue ich mich auch. Ich finde es total witzig, weil ich auch so irgendwie als Kind da ja auch ein bisschen durchgestrollt bin und die Kaufhäuser, klar, es verändert sich auch so die Stadt.
Findest du?
Ja, das, ich weiß ja, das letzte Mal war ich letztes Mal da.
Aber Brandenburg ist echt schön. Haben Sie überhaupt schon die Gelegenheit?
Brandenburg ist super, super schön.
Ja, haben Sie da Lieblingsecken?
Natürlich, Spreewald, es lebe die Natur.
Genau, Paradies, die Eltern leben jetzt in Spreewald, die leben ja nicht im Kopf, dann kommen wir auch nicht zurück. Muss man ja einfach, um mal auf den Punkt zu bringen, wann waren wir das letzte Mal da, das war ewig her, weil unsere Eltern gar nicht mehr da leben.
Ja,
okay. meine Mutter, das muss ich ja immer um sie sagen, muss sie neu umlernen, weil das sind wir immer zusammen in Interviews.
Wir sind verwandt, falls nicht wissen.
Ja, ich hatte gehofft, das ist doch nicht so.
Doch verwechselt, aber ich glaube, passiert nie mehr.
Also unsere Mutter arbeitet dann noch dort im Krankenhaus und macht dann einen super Job und das ist natürlich unsere einzige Connection so noch in die Stadt. Ich hatte gar keine Freunde großartig, ich bin nur im 15er weg. Und
also
dann,
kaum Verbindung.
Ja, gar keine Verbindung einfach. Also es ist nicht böse gemeint, aber es ist einfach... Ja.
Aber Spreewald, haben Sie da irgendwelche Lieblingsplätze, wenn Sie Zeit haben?
Nee, ich finde es ganz geil. Also meine Großeltern wohnen quasi auch noch auf dem Hof, unsere Großeltern, entschuldige bitte.
Ja.
Ich finde es ganz geil. Also ich fahre da echt gerne, nicht weil ich da die Kinder irgendwie abgebe oder sowas. Ich finde es natürlich auch super, dass die Familienstruktur dafür da ist. Und wahrscheinlich würde ich auch hier gar nicht mehr stehen, weil ich irgendwie eingewiesen worden wäre mit Zwillingen nachts, wenn meine Mom nicht da wäre und uns geholfen hätte. Die ist da super, super motiviert und tüchtig drin. Und ich finde es ganz cool, da hinzufahren. Für mich ist es auch so ein Exit-Ort. Ne? Das ist ganz geil. Das ist alles ruhig, es ist alles cool. Das Essen schmeckt immer nach wie vor. Und man kommt da irgendwie auch so geil runter. Also ich finde es super. Als Kind war ich eh oft da. Also
Christoph, haben Sie auch einen Lieblingsort?
Ja, zu Hause. Es trifft es leider auf den Punkt. Wir sind im Spreewald. Haben da regelmäßig die Ferien verbracht oder die Wochenenden. Und es ist im Sommer nicht so heiß. Du hast die Spree direkt vor der Tür. Im Winter hast du auch eine wunderschöne Landschaft. Egal welche Jahreszeit, es ist da einfach toll. Und geht sofort einem das Herz auf, dass man wieder zu Hause ist. Und es ist total schön.
Und um unseren Gästen von heute in die Augen zu gucken, da müssen die meisten von uns den Kopf sehr weit in den Nacken legen. Denn Olympiasieger Robert Harting ist stolze 2 Meter und 1 Zentimeter groß. Sein Bruder Christoph ist sogar noch größer mit 2,07 Meter. Die beiden Leichtathleten sind also durchaus beeindruckende Persönlichkeiten, auch was ihre sportliche Leistung angeht. Aber dahinter steckt eiserne Disziplin und auch ein unbedingter Wille zum Erfolg. Robert, das war ja irgendwie dann auch der Grund, weshalb Sie schon mit 15 von zu Hause weg sind und nach Berlin, oder?
Was mich auch so ein bisschen auch meine Karriere über ausgezeichnet hat, ich habe halt auch eine gute Intuition, auch schon also guten Riecher bei manchen Dingen. Auch da beim Sport war es einmal so, die Strukturen sahen nicht so aus, als wenn ich hier ein großer Sportler werden kann. Also für mich war immer klar, ich wollte immer unabhängig sein. Ich wollte den Leuten auch beweisen, die nicht an mich geglaubt haben, dass ich so packe, waren so ein bisschen fremdmotiviert. Auf jeden Fall war mein Ziel, wirklich eine Unabhängigkeit zu erreichen. Und das wusste ich, ich kann mit einem sehr großen Erfolg, damit war es dann der Olympiasieg. Okay, musst halt Olympiasieger werden, um das zu erreichen für dich. Und das habe ich halt dann auch schon gerochen und gesehen, dass diese Strukturen das nicht hergeben. Das war halt in Cottbus und dieser Ort ist super war damals ein super Ort, wo man quasi groß werden kann in einem Leistungssport. Also wie soll man nicht groß werden?
Erwachsen werden.
Du hast eine gute Grundausbildung.
Ja, ich werde groß werden, erwachsen werden wirst du woanders. Ja?
Okay.
Also und das war damals schon relativ nah auf der Hand. Und Berlin war für mich sowieso die Stadt voller Dynamiken. Ich wollte...
Jeder Brandenburger will nach Berlin.
Weiß ich nicht, ja. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es hat mich so inspiriert. Ich bin mit meinen Eltern und Onkel damals durch Berlin gefahren. Abends, es hat geleuchtet. Es war so wie Licht abends. Es war irgendwie total große Stadt. Total cool. Musste hin, aber das war jetzt nicht die Haupttriebfeder. Die Haupttriebfeder war natürlich ein Trainer, der da war.
Natürlich.
Ja, der natürlich da war und sagte, Robert, machst du das richtig gut? Und das war auch so ein netter Mensch, einfach so ein netter Trainer. Also ich habe mich total wohl gefühlt bei dem. Und was ich ja in meinen Mannschaftssportarten nicht so hatte, da war ich so ein bisschen so, ne, wie so erste Liebe, so, ne? So ein bisschen. Und das war für mich total, das hat alles in mir gesagt, okay, du musst das machen, diese Entscheidung.
Ja. Aber Sie, Christoph, wie haben Sie sich da gefühlt, als der große Bruder weg war? Auch so ein bisschen zurückgelassen oder haben Sie das gar nicht so wahrgenommen?
Nee.
Der ist halt, der macht halt Sport.
Vielleicht besser, also es ist ja der Tagesablauf, so kann man sich vorstellen. Es war halt 14, 15, ich war halt entsprechend jünger, das heißt, ich ging noch zur Grundschule. Bin halt früh aufgestanden, da war ich meistens schon weg, so Richtung Sportschule. Training hat früh angefangen oder Schule hat früh angefangen. Ich bin zur Schule, war dann nachmittags noch im Hort. Davon gehe ich aus, zumindest habe ich eine Erinnerung an den Hort. Und als ich dann nach Hause kam, war er noch nicht zu Hause, weil Training sich noch länger gezogen hat. Das ist ja auf der Sportschule alles ein bisschen anders. Das ist ja gestaffelt. Mhm. Quasi Schule, Sport oder halt Sport, Schule, langen Block und dann wieder Sport.
Mit anderen Worten, Sie haben sich eh nicht viel gesehen.
Wir haben uns sowieso kaum gesehen. Okay, ja. Klar, Wochenende hatte man was zu tun, aber auch da hat er natürlich mit 15 ganz anderen Freundeskreis und ganz andere Interessen und ganz andere.
Na, ich habe als kleine Schwester immer genervt. Ich war immer da. Meine Mutter musste immer gucken, dass die Kleine rauskommt, weil die immer die
Ich glaube, da kennen wir auch ein, zwei Situationen. Aber ja, dann ist halt der Umstieg zu, er verlässt die Stadt und ist halt ab und zwei Wochen zu Hause, der war halt nicht groß. Ne? Man war halt weniger da. Also es war so aktiv wahrgenommen, habe ich das gar nicht.
Aber Sie haben ihn dann irgendwann...
in der Dusche gesessen und geweint.
Ich habe meine Quietsche-Entchen genommen in der Badewanne und dann habe ich so Runden gedreht.
Das wollten wir jetzt eigentlich hören. Genau das. Aber trotzdem, Sie haben ihn ja dann nach Berlin geholt. Da war Christoph, glaube ich, 17. Da haben Sie gesagt, der daddelt nur noch am Computer und schläft in der Schule, das geht nicht.
Ja, das ist natürlich so, dann entwickelt man sich, wie man sich entwickelt. Ne? Und bei Christoph war es eben so und ich hatte mir halt Sorgen gemacht. Für mich gab es halt ganz klar, dieses Sport-Ökosystem stabilisiert eben. Für mich war das eine Lösung. So, ne? Ich sage, ey, der kann das und der ist sowieso auch irgendwie super talentiert. Hat die gleiche Ausbildung ja irgendwie auch genossen in der Grundausbildung, sage ich mal, im sportlichen, unter sportlichen Gesichtspunkten dort. Kann er machen, kann er kommen. So, ne? Für mich war das ja die Lösung, hat ja funktioniert.
Robert und Christoph wurden berühmt als Athleten und Olympiasieger. Aber das Miteinander im Sport wurde zum Gegeneinander. Unter Beobachtung der Öffentlichkeit wurde der Bruch zwischen den Brüdern immer größer. Fast 6 Jahre lang haben sie kaum ein Wort miteinander gewechselt oder sogar kein Wort. Christoph, wenn Sie zwei jetzt zurückblicken auf diese Zeit, haben Sie auch nur die geringste Ahnung, wie dieser Ärger angefangen hat?
Ja, es war einfach eine Summation von Faktoren. Ich meine, von der permanenten Konkurrenzsituation, die wir ja Tag für Tag hatten, weil wir uns erstens in der gleichen Disziplin, in der gleichen Altersklasse dann mehr oder weniger duellieren mussten. Es geht ja über den Wettkampf hinaus. Es fängt ja bei stupiden Trainingsmitteln mit, wer läuft am schnellsten, wer hebt die meisten Gewichte, wer hebt die größte Last, wer wirft am weitesten, auch die anderen Trainingsmittel. Dann geht das ja weiter und zieht sich über den ganzen Tag. Und es ist halt so ein, ich sag mal, durch den Umstand künstlich hochgeschaukelter Konkurrenzkampf. Und da hat sie natürlich noch die ganzen verschiedenen Ansätze, dass das halt irgendwann explodieren musste. Es hat permanent aneinander gerieben. Und
naja, aber da kann man ja sagen, okay, man geht in unterschiedliche Trainingsanheiten, man brüllt sich an und...
Das geht ja nicht, weil wir permanent beim gleichen Techniktrainer betreut waren, auch die gleichen Räumlichkeiten nutzen mussten. Man war permanent irgendwie diesem Konkurrenzkampf ausgesetzt. Und das war, also für mich... hat das natürlich eine nicht unerhebliche Rolle gespielt zu dem Ganzen.
Ne? Ja, nee, und dann war es, so wie Christoph schon gesagt hatte, es hatten einfach die, die Systeme, wer auf was Wert legt, wer wie arbeiten will, was sie da wichtig erachtet und wie da so seinen eigenen Flow kommt, die haben kollidiert. Die waren überhaupt nicht auf einer Linie und dadurch war das zwangsläufig einfach immer ein Pulverfass.
Aber umso schöner, dass es dann im vergangenen Jahr endlich geklappt hat. Wer war denn da der Vermittler? Also ich habe immer wieder gehört, es hätte da einen Vermittler gegeben, der sie zwei wieder aufeinander gehetzt hat.
Ja, es gibt wirklich einen, der quasi Shows besetzt. Und das Kuriose ist immer, er wollte immer die hartigen Brüder in eine Show kriegen.
Also Kalbpflaume.
Am Ende war es denn bei Kai, war ganz cool, weil da geht es ja auch um die Liebe so. Ne? Nee, ist richtig. Und der wollte immer die hartigen Brüder zusammen ins Fernsehen bringen. Er hat ja mit Christoph immer gesprochen, ob er denn nicht Lust hätte, quasi, wer weiß denn sowas zu machen und so. Und mich auch. Und parallel hat er dann gesagt, ja, die haben sich gar nicht gestritten. Die denken auch gar nicht schlimm voneinander. Aber dadurch bei uns die Öffentlichkeit natürlich immer reingeguckt hat, war das natürlich auch irgendwie so ein Bruderstreit.
Ja, super überinszeniert.
Ja, also wir haben uns auch wirklich nicht verstanden, muss man auch
sagen. Ich wollte gerade sagen, Sie haben sich teilweise nicht guten Tag gesagt.
Richtig,
also,
richtig. Also es gab jetzt, das weiß ich, es war alles
okay,
nicht
es
falsch.
Okay, war nicht überinszeniert.
es war nicht überinszeniert so, aber es war jetzt auch so, okay, ja, ist halt so und... Na. Wir haben damit auch leben können, weil, wie gesagt, es war halt so. Und dann war ich aber an einem anderen Prozess. Ich war halt Daddy, ich war halt irgendwie auch fertig. Ich dachte mir, oh Gott, ey, ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr, irgendwie Energie in so eine angebrochene Beziehung rein zu investieren. Das war einfach nervig so, ich will das einfach nicht mehr.
Kostet ja? Kraft. Das sich streiten kostet
viel,
wirklich
es kostet Kraft. Super viel Kraft. Und da hatte ich keinen Bock mehr. Und das war auch kurz vor Weihnachten, da dachte ich, ach geil, passt jetzt alles zusammen, ich rufe jetzt an. Hat die erstmal seine Handynummer nicht, die muss ich mir erstmal besorgen.
Alles total inszeniert, wir waren
ja,
gar nicht
klar,
so.
Klar. Aber dann habe ich den Anruf gar nicht erreicht, weil ich erstmal die falsche hatte. So, hey, komm, lass mal treffen und so. Problem ist ja so ein bisschen, wenn man sich gestritten hat, wer entschuldigt sich denn zuerst? Und wer hat denn eigentlich recht bei der Entschuldigung? Und diese ganzen Dinge, die kommen ja dann in dieser Situation erst wieder raus. was ja auch nicht gewährleistet, dass es am Ende wieder gut wird. Und der Kniff war eigentlich, alle sitzen an einem Tisch, alle, die beteiligt waren, sind ja auch quasi über die Jahre des Streites auch immer mehr Personen mit reingezogen worden.
Na, die Eltern wahrscheinlich die Eltern, auch, die haben ja wahrscheinlich drunter gelitten, oder?
Ja, die haben total drunter gelitten, aber das ist ja auch so auch schwierig, als Elternteil dann Partei zu ergreifen und da versucht man zu vermitteln, macht aber eigentlich dann nur schlimmer, so ein Kram. Also kennt ja, man vielleicht.
Furchtbar.
Und dadurch, dass man sich entschuldigen durfte und auch jeder die Entschuldigung annehmen musste, das war quasi Zwang. die Angst bei einem Streitgespräch ist ja, nimmt der Gegenüber jetzt diesen schweren Schritt von mir an und nimmt meine Entschuldigung an, weil das ist ja die Erwartungsangst, dass das nicht passiert. Dann hat man den Schritt gemacht und wird dann nochmal zurückgestoßen. So. Und dass das nicht passiert, war eigentlich irgendwie der Kniff an der ganzen Sache, dass diese Entschuldigung angenommen wird, dass jeder mit sich selber irgendwie eigentlich reinen Tisch machen kann und dabei dem anderen hilft, das Gleiche zu tun.
Und Christoph, das haben Sie dann auch angenommen. Also sowohl seine Entschuldigung angenommen, als auch sich entschuldigt. Ne?
Ja, klar.
Er hat ja gesagt.
Ja. Ich habe ja gesagt. In dem Moment ist er noch.
Christoph, was mögen Sie an Ihrem Bruder besonders?
Ja, also es ist eine ganze Menge tatsächlich. Ich bin auch so ein analytischer Denker. Er ist tatsächlich mehr der Stratege, der sich halt vorher so für alles die richtige Strategie gab, halt, okay, das ist Problem A, B, C, welches ist der größte Brand, was muss zuerst gelöscht werden, klar. Also da ticken wir ein bisschen ähnlich, wenn auch anders. Unsere Impulsivität ist halt super ähnlich, war früher bei ihm deutlich ausgeprägter, ist, ich würde sagen, dank der Kids deutlich runtergefahren. Er hat einen unglaublichen Mehrwert an Entspannung bekommen. Er ist ein unglaublich kreativer Kopf, hat also immer zu jedem irgendwie eine total tolle Idee und dann erzählt er ein bisschen mehr und ich denke, ich habe gar nicht irgendwie die Zeit oder ich kann gar nicht so weit denken.
So, jetzt ist Robert dran. Was finden Sie an Christoph gut? Nach der Lobhudelei müssen Sie sich jetzt echt was ausdenken.
Ja, jetzt mal Lobhudelei, weiß ich nicht, also es sind ja auch mehr Charaktereigenschaften, kennt er wahrscheinlich auch gar nicht. ich finde ihn eigentlich unkompliziert. Ich glaube, das ist eigentlich so das, was ich ganz cool finde. Ja. Also auch so als Charaktereigenschaft. Ich glaube, das ist auch so eine gute Mischung, die man braucht. Unkompliziert, analytisch, aber auch quasi konzentriert. Da hat er einen guten Mix. Das ist eigentlich so, sagen wir mal, ein bisschen gleichgewichtartig.
Und er hat ein gutes Bauchgefühl. Also ich habe zuletzt gesehen, wer weiß denn sowas? Und da lag er ja ganz richtig mit Bauchgefühl.
Oh. Ja, aber man muss sagen, dass ich nach wie vor ungeschlagen bin.
Es war ein bisschen Zufall.
Ich fordere mich zu einer Revanche.
Sehr schön. Also das ist aber schön, dass Sie sich wieder so gut verstehen und vertragen, dass Sie auch schon wieder, wenn auch zu Fernsehwettkämpfen, gemeinsam antreten können.
Ja, eine andere Plattform gibt es nicht mehr.
Ne? Ja. Ja, genau.
Außer auf dem Golfplatz.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, super cool, dass wir hier sein durften. Dankeschön.
Ja, hat Spaß gemacht.
Also hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich sage immer, 4 Meter Muskelmasse habe ich nicht so oft hier. Gibt es eigentlich mal Probleme mit Ihrer Größe? Ich meine, bei der Ernte ist natürlich super.
Mal. Ich glaube, sie kann sich nicht vorstellen, wie für uns Einkaufen aussieht. So Klamotten.
Also früher war es irgendwie schlimm, sag ich jetzt mal, weil man irgendwie die coolen Jeans nicht anziehen konnte, so, ne? Weil irgendwie man einfach zu groß war. Deswegen ist so Mode und so auch eigentlich gar nicht meins persönlich, gar nicht mein Thema, weil ich da nie reingepasst habe.
Also ich muss ehrlich sagen, an Mode hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, Kopf gestoßen oder irgendwo
die
nicht im Bus gekommen. Oder
5 Meter groß sein und eine Kirchenpforte, ich ziehe den Kopf ein. Wir haben uns so auf die Rübe gestoßen, also ich habe mir so auf die Rübe gestoßen, das ist vollkommen, es ist ein Automatismus.
Gut. Ja. Genau. Überall auf der Welt ist ein wenig Gehirn von uns verteilt.
Ja. Oder Haaransatz.
Freunde sagen wahrscheinlich, das erklärt einiges oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Also vielen Dank. Toi, 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 alles Gute für die Zukunft, für Olympia 2024, für Ihre Agentur, für Familie. Schön, dass Sie da waren.
Danke. Dankeschön.
Antenne Brandenburg.